Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Am Mikrofon ist Ute Reckers. Einen schönen guten Tag. Heute vor einem Jahr sind im hessischen Hanau 9 Menschen erschossen worden. Ganz offensichtlich, weil sie nicht deutsche Wurzeln hatten. Zuvor hatte der Täter rassistische Ansichten im Internet verbreitet. Wir erinnern gleich an die Opfer und ihre Familien. Der größte Zorn über den schlechten Start der Impfkampagne in Deutschland hat sich vielleicht schon ein bisschen gelegt, aber eines ist klar geworden, wir Deutschen sind nicht in allem Organisationsweltmeister. Wir berichten da gleich aus Niedersachsen. Und Fußballspielen und Tanzkurs geht gerade nicht, also doch lieber Kissen besticken und Nintendo zocken. Wie die Pandemie unser Freizeitverhalten verändert, auch darüber berichten wir gleich. Heute vor einem Jahr sind im hessischen Hanau 9 Menschen erschossen worden. Erschossen von einem 43-jährigen Mann, der offensichtlich aus rassistischen Motiven gehandelt hat. Alle Opfer hatten ausländische Wurzeln. Danach erschoss Tobias R. seine Mutter und auch sich selbst. Und die Familien der Opfer haben bis heute keinen Trost gefunden. Im Gegenteil, sie sind wütend auf die hessische Polizei und erheben Vorwürfe gegen den hessischen Innenminister, weil der Notruf in der Tatnacht unterbesetzt war, weil Familien viel zu spät die Todesnachricht erhalten haben, weil es bis heute kein Treffen mit der Polizei zu diesem Thema gegeben habe. Heute Abend wird es in Hanau eine Gedenkveranstaltung für die Toten geben mit Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Ludger Fittgau über die Situation in Hanau ein Jahr danach.
Es ist ziemlich emotional.
Es fällt ihr jedes Mal schwer, auf den Marktplatz von Hanau zu kommen. Dieser Ort wird Ayla Kurtovic wohl ihr ganzes Leben lang aufwühlen. Es sind Gefühle tiefer Trauer, die hier in der 25-jährigen Südhessin geweckt werden, aber auch der Dankbarkeit und des Trostes. Denn der Sockel des mehrere Meter hohen Denkmals der in Hanau geborenen Brüder Grimm auf dem Marktplatz wurde nach dem rassistischen Anschlag vom 19. Februar 2020 spontan von der Hanauer Bevölkerung zum zentralen Gedenkort an die Opfer der Mordnacht gewählt. Bis heute. Am Sockel hängt auch ein Jahr nach der Tat das Foto des ermordeten Hamza Kurtovic, des jüngeren Bruders Aylas. Nur langsam nähert sie sich dem Denkmal.
Also ich finde, es ist ein starkes Zeichen von der Innenstadt, ein starkes Zeichen von der Stadt, das immer noch daran erinnert wird.
Stärke, die zeigt aber auch seit Monaten Ayla Kurtovic. Sie trifft sich regelmäßig mit den Angehörigen aus anderen Opferfamilien. Heute Abend wird sie bei der Hanauer Trauerfeier zum Jahrestag des Anschlags mit dem Bundespräsidenten dabei sein, obwohl es ihr schwerfallen wird. Ayla Kurtovic fordert seit einem Jahr beharrlich Aufklärung zu den Ereignissen in der Tatnacht und der Rolle der Polizei. Sie weicht den Fragen der Presse und des Rundfunks nicht aus. Wie die Familie des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke fordert auch Ayla Kurtovic von der Politik gegen Hass und Hetze im Internet künftig noch entschlossener vorzugehen.
Und dass das Internet eine große Rolle spielt in den letzten Anschlägen, hat man ja auch gesehen. Ich meine, der Täter von Hanau hat sich im Internet radikalisiert, der Täter von Halle hat sich im Internet radikalisiert und der Täter von München hat sich ja auch im Internet radikalisiert.
Ob die offenen Fragen zur Tatnacht oder zum Waffenbesitz des Mörders von Hanau oder nach der möglichen Rolle, die der Vater des Täters bei der Vorbereitung der rassistischen Verbrechen spielte, die Aufarbeitung des Anschlags bestimmt das Leben vieler Opferfamilien seit einem Jahr tagtäglich. Auch das Leben von Ayla Kurtovic. Andreas Jäger, der Opferbeauftragte der Stadt Hanau, steht ihr dabei zur Seite.
Ich wollte einfach mal ein Riesenkompliment Ayla Kurtovic aussprechen und auch, der Familien. Das ist schon außergewöhnlich, was die Familien leisten, also alle Familien leisten, aber was natürlich auch so eine junge Frau auch mitmacht, auch emotional mitmacht seit einem Jahr. Und sie ist ganz ehrliche Meinung, wie sie sich hier hinstellt, wie sie die Fragen beantwortet, in welcher Form, in welcher Tiefe und wie sie da auch dafür kämpft, dass das eben nicht vergessen geht und dass man eben auch Antworten bekommt. Ich habe da allerhöchsten Respekt vor und es ist immer wieder, wenn ich es höre, habe ich ein Kloß im Hals und ich habe da allerhöchsten Respekt.
Die Frage, wie es ohne die geliebten Menschen weitergehen soll, stellt sich für die Angehörigen der Opfer bis heute mit unveränderter Wucht. Das weiß auch der hessische Landtagspräsident Boris Rhein aus seinen Gesprächen mit den Angehörigen. noch Anfang Februar, lud er sie zu einer Gedenkveranstaltung in dem Plenarsaal des Wiesbadener Parlamentes ein. Boris Rhein erinnerte in seiner Rede auch an Ferhat Unwar. Er war 22 Jahre alt, als er ermordet wurde.
Ferhat Unwar hat Gedichte geschrieben. Am 17. Oktober 2015 schrieb er: Tot sind wir erst, wenn man uns vergisst. Liebe Angehörige, wir versprechen Ihnen, wir werden nicht vergessen. Ganz im Gegenteil. Dieses Parlament wird immer offen sein für Dialog mit Ihnen.
Der Landtagspräsident hat für die Vertreter der Opferfamilien ganz bewusst Stühle in der Mitte des Plenarsaales aufstellen lassen. Auch symbolisch sollen sie im Zentrum des Gedenkens an den rassistischen Mord an Ferhat Unwar und 8 weiteren Menschen vor einem Jahr stehen.
Es wird, ich glaube, das wissen wir alle, es wird ein langer Weg sein, bis Sie sich wieder sicher und aufgehoben fühlen in unserer Mitte. Bis Sie sich wieder sicher und aufgehoben fühlen in Ihrem Land. Aber auch das darf ich Ihnen sagen im Namen der Kolleginnen und Kollegen, der Abgeordneten des Hessischen Landtages: Wir werden alles Erforderliche dafür tun.
Auch Ayla Kurtovic ist an diesem Tag aus Hanau in den Hessischen Landtag gekommen. Das Gespräch mit dem Landtagspräsidenten habe gut getan, sagt sie nach der Veranstaltung.
Ich glaube an den Rechtsstaat und ich vertraue auch in den Rechtsstaat, aber das Vertrauen wird immer wieder auf eine sehr harte Probe gestellt.
Könnte etwa der getötete Willi Viorel Paun noch leben, wenn er in der Tatnacht die Polizei über das Notruftelefon erreicht und Verhaltensanweisungen bekommen hätte? Erst vor wenigen Wochen hatte der hessische Innenminister Peter Beuth, CDU, erstmals öffentlich eingeräumt, dass der Notruf der Hanauer Polizei in der Tatnacht nur unzureichend besetzt war.
Es ist richtig, dass die Polizeistation in Hanau nur eine begrenzte Anzahl von Anrufen in dieser Nacht entgegennehmen konnte. Eine Weiterleitung von vielen gleichzeitig eintreffenden Notrufen war zum Zeitpunkt der Tatnacht technisch nicht möglich.
Doch wer übernimmt dafür die Verantwortung? Und warum spricht die hessische Polizei bis heute nicht mit den Angehörigen über die Tatnacht? Das fragt Ayla Kurtovic unermüdlich weiter.
Um ehrlich zu sein, vor dem 19. Februar 2020 hätte ich auch nicht gedacht, dass das also in der Realität wirklich so abläuft, wie es hier abläuft. Es fühlt sich manchmal an wie ein Albtraum, aus dem man nicht aufwacht, weil wir wissen eigentlich gar nichts. Wir wissen eigentlich nur das, was wir selbst ermittelt haben und das kann ja eigentlich nicht sein.
Fragen der Familien der Opfer ein Jahr nach dem rassistischen Anschlag in Hanau. Ludger Fittkau berichtete. Ist die Großmutter schon geimpft oder wartet sie noch? Wurde ein Platz auf der Warteliste ergattert oder kämpfen Töchter, Söhne oder Enkel noch mit der Online-Registrierung? Die Impfkampagne in Deutschland geht weiterhin nur sehr schleppend voran. Die Bundesregierung hat deshalb jetzt extra einen Impfstoffbeauftragten berufen, der das Ganze beschleunigen helfen soll. Und Kanzlerin Merkel hat sich heute zu dem Thema mit Kommunalpolitikern zusammengeschaltet. Denn an der Basis, bei den Bürgermeistern, Landräten und den Freiwilligen für die Impfzentren brodelt es. Aus Niedersachsen, wo die Stimmung auch nicht so gut ist, berichtet Dietrich Mohaupt.
Das Impfzentrum der Stadt Salzgitter liegt in einem kleinen Gewerbegebiet an der Autobahn A39. Auf dem Parkplatz vor dem Gelände steht ein mit Infrarotstrahlern gut beheiztes Zelt. In coronagerechten Abständen bieten einfache Stühle ein wenig Komfort für die Wartezeit. Es herrscht ruhiges Kommen und Gehen. Draußen vor dem Zelt warten einige Angehörige auf ihre Ehepartner, Eltern oder andere Familienmitglieder, die sie zum Impftermin begleitet haben. Hier ist das organisatorische Chaos in den ersten Tagen der Impfkampagne Thema.
Ja, es war ein bisschen mehr als Chaos. Zumal ja der Impfstoff viel eher da sein sollte.
Und das mit dem anfänglichen Impfstoffmangel, das war ja nur ein Teil des Problems. Da gibt es ja auch noch die Sache mit dem richtigen Alter. Wer wird eigentlich wann 80?
Ich bekam eine Benachrichtigung vom Land, dass ich mich auf die Warteliste setzen könnte. Mein Mann 85 und ich werde erst 80. Mein Mann bekam keine.
Inzwischen hat sich die Lage geklärt. Der Ehemann hat seine Benachrichtigung und auch schon seinen ersten Impftermin erhalten. Und doch, es ist nicht gut gelaufen, gibt die niedersächsische Gesundheitsministerin Cordula Reimann zu. Ein vom Land Niedersachsen beauftragter Dienstleister hatte bei der Zusammenstellung von Adresslisten für die Anschreiben an Ü80-Impfkandidaten auf eine Datenbank der Deutschen Post gesetzt. Und die war bei den Altersangaben schlicht und ergreifend nicht wirklich aktuell.
Also wenn wir nochmal die Dienstleister ansprechen, muss ich schon sagen, dass ich die Datenbank der Post für leistungsfähiger gehalten hätte. Das, glaube ich, hätten viele andere auch so eingeschätzt. Und das hat sich nicht bewahrheitet.
Unter anderem hatte die Post die teilweise fehlenden konkreten Altersangaben durch Schätzungen ersetzt und sich dabei auf die Vornamen gestützt. Mehr als 13.000 Personen wurden so angeschrieben, nur weil ihre Vornamen in den Jahren vor 1940 sehr beliebt waren und das als Indiz für das passende Alter gewertet wurde. Diese Probleme seien inzwischen ausgeräumt, versichert die Ministerin. Und das mit den anfänglich fehlenden Impfdosen, das habe in erster Linie der Hersteller Pfizer-BioNTech zu verantworten. Der habe wenige Tage vor Beginn der Impfkampagne Lieferausfälle angekündigt mit den dürren Worten:
Tut uns leid, wir bauen unser Werk um. Da fehlt mir jedes Verständnis, das passiert ja auch nicht spontan. Dann hatte das aber die Konsequenz, dass sehr viel weniger Impfstoff geliefert wurde.
Weniger Impfstoffe als gedacht und dazu ein echter Ansturm auf die Telefonhotline und das Online-Portal für die Terminvergabe. Das war einfach keine gute Mischung. Stundenlang war die Hotline am ersten Tag gar nicht erreichbar. Auch das Online-Portal konnte die Zahl der Aufrufe zeitweise nicht verkraften. Fehler in der Organisation sieht Ministerin Reimann aber nicht. Man sei schlicht überrollt worden.
Wir hatten natürlich einen irren Ansturm, das muss man einfach sagen. 700.000 Leute in einer Stunde und ich glaube 5,6 Millionen Zugriffe in anderthalb Stunden auch auf der Internetseite.
Aber genau damit habe man doch rechnen müssen, meint Hannovers grüner Oberbürgermeister Belit Onay. Dass tagelang völliges Chaos sowohl an der Hotline als auch auf der Internetseite geherrscht habe, sei nicht nachvollziehbar. Die Impfzentren vor Ort, auch in Hannover auf dem Messegelände, seien vorbereitet gewesen, aber das Land habe es offenbar versäumt, die absehbar hohen Erwartungen der Menschen an den Start der Impfkampagne in die richtigen Bahnen zu lenken.
Ich habe das ja selber in meinem Umfeld auch gemerkt, dass Menschen, die eben für Großeltern, für Bekannte, Nachbarn und so weiter angerufen haben, da einfach frustriert waren, dass das überhaupt nicht funktioniert hat. Ich glaube, da gibt es Erfahrungen, wie man auch eine solche Erwartung frühzeitig auch mit einem Erwartungsmanagement begegnen muss. Da hätte man anders aufgestellt sein können.
Und dazu gehöre auch, sagt Oberbürgermeister Onay, dafür zu sorgen,
dass die Hotline wieder funktioniert, dass wir die Termine schnellstmöglich vergeben. Aber da ist das Zusammenspiel halt immens wichtig. Wir brauchen die Klarheit darüber, welcher Impfstoff wird wann geliefert, welche Slots können wir wiederum dann anbieten, sodass das von Seiten der Landesregierung eben auch eingestellt werden kann. Und da hapert es tatsächlich. Wir haben sehr viele Informationen, teilweise im Tagestakt. Und das macht es sehr, sehr schwierig, da auch eine Planungssicherheit zu bekommen.
Immerhin, die Landesregierung hat spät, aber inzwischen doch reagiert. Es hat ein paar Tage gedauert, die Ministerin dazu ans Mikrofon zu bekommen. Im Gespräch betont sie, dass man die anfängliche Regelung, wonach über das Online-Portal direkt Impftermine vergeben wurden, während Anrufer der Hotline auf einer Warteliste landeten, ausgesetzt habe. Jetzt führen gleichberechtigt alle Anfragen zu der Warteliste. Etwa 230.000 Menschen seien dort aktuell registriert. Die Liste werde jetzt chronologisch abgearbeitet und das werde, Stichwort Erwartungsmanagement, kein Sprint, sondern eher ein Impfmarathon werden.
Wir werden jetzt wirklich mehr Impfstoff bekommen, im zweiten Quartal wahrscheinlich sehr viel mehr Impfstoff, weswegen wir die Impfzentren gebeten haben, ihre Kapazitäten auch jetzt schon mal vorzubereiten, dass sie die aufstocken können. Und ich hoffe sehr, dass wir am Ende des Sommers dann tatsächlich wirklich 70-80% unserer Bevölkerung geimpft haben.
Mit diesen Aussagen geben sich aber weiterhin Kritiker der bisherigen Impfpolitik in Niedersachsen nicht zufrieden. Die Ministerin müsse endlich ein schlüssiges Impfkonzept vorlegen, fordert zum Beispiel heute der Wirtschaftsrat Niedersachsen. Impftermine müssten künftig schneller vergeben werden. Der Zugang zur Terminvergabe müsse vor allem für ältere Menschen einfacher werden.
Ist Ihnen auch schon aufgefallen, wie viele Jogger zurzeit durch die Parks laufen? Oder wie viele Familien mit Kindern selbst bei Sauwetter noch draußen zu sehen sind? Das sind ja zum großen Teil verzweifelte Versuche, rauszukommen aus den eigenen vier Wänden, auf die wir alle im Lockdown zurückgeworfen sind. Denn im Großen und Ganzen spielt sich unser Leben zu Hause ab. Und das färbt auch auf unser Freizeitverhalten ab. Gaming- und Netflix-Serien haben Hochkonjunktur, aber auch Online-Yoga-Kurse oder Handarbeiten. Eva Werler hat sich in und um Göttingen nach den neuen Hobbys in Zeiten der Pandemie erkundigt.
Jo! Ausholen. Und wuff! Woo! Noch nicht mal alle 9, aber alle 10.
Juhu! Manuela und Andreas Lösche haben in ihrem Wohnzimmer den Couchtisch zur Seite geschoben, um mehr Platz zum Bowlen zu haben. Gemeinsam stehen sie vor dem Fernseher mit der Wii. Andreas ist an der Reihe. Er holt mit der Fernbedienung nach hinten aus und bringt so die Bowlingkugel im Fernseher zum Rollen.
So, das waren jetzt alle 10. Wir lernen daraus, dass das viel Spaß macht und man das sich auch noch bewegen muss und vor allen Dingen auch darf, ne, in der jetzigen Zeit.
Früher ging das Ehepaar einmal in der Woche zum Kegeln. Jetzt spielt es zweimal in der Woche an der Wii. Bowlen, Bogenschießen und Golfen sind ihre Favoriten.
Der Freundeskreis fehlt halt, der es eigentlich dann noch ausmacht.
Ein paar Straßen weiter in ihrem Wohnzimmer geht Nancy Düvel ihrem neuen Hobby nach. Sie strickt.
Ja, also du fängst ja halt vorne an der Spitze und dann nimmst du immer wieder pro Reihe, nimmst du immer wieder was dazu.
Drachentuch, so nennt sich ihr neuestes Werk. Ihr Schrank hat sich über den Winter gefüllt mit Strick- und Häkelwaren.
4, 5 Tücher, 3, 4 Schals, 2, 3, 4 Mützen. Genau, aber ich trage das eigentlich nicht.
Und wer trägt das?
Der Schrank. Aber natürlich habe ich auch was verschenkt.
Ulrich Reinhardt ist Zukunftswissenschaftler. Der Professor ist Leiter der Stiftung für Zukunftsfragen in Hamburg. Am Telefon berichtet er über seine Forschungsergebnisse zum derzeitigen Freizeitverhalten der Deutschen.
Also es gibt natürlich fast eine Renaissance von alten Hobbys. Also man entdeckt das wieder, womit man sich früher gerne beschäftigt hat. Natürlich gibt es auch die Projekte, die man immer mal angehen wollte. Also Do-it-yourself boomt natürlich derzeit.
Zwar fehlt den Menschen Kontakt zu anderen, doch Wissenschaftler sehen schon länger einen Trend zum sogenannten Cocooning, also zum Rückzug in die eigenen 4 Wände, so Reinhardt.
Schon vor der Pandemie hat sich so ein wenig angekündigt, dass die Deutschen eben doch ein wenig bequem geworden sind und ihre Freizeit vielleicht auch so ein bisschen als Kontrast zum Berufsalltag eher in den eigenen 4 Wänden verbracht haben. Ja, die Freizeitaktivitäten, die außerhalb der eigenen Wohnung oder des Hauses stattgefunden haben, das waren an sich eher so die Highlights der Woche, fast die Highlights des Monats.
Doch genau diese Highlights vermisst Nancy Düvel.
Um die Häuser zu ziehen, in der Stadt zu sitzen, einen Kaffee zu trinken, Leute zu schauen, ja, Gesellschaft zu haben, ohne sich Gedanken machen zu müssen.
Etwas weiter im Keller eines Einfamilienhauses im benachbarten Nordheim freut sich Susanne Keck über ihre neueste Errungenschaft.
Das hier ist mein neues E-Bike, auf das ich ganz stolz bin.
Die Finanzbeamtin wandert neuerdings auch. Allein oder mit ihrem Lebensgefährten.
Also es tut mir auf jeden Fall gut, am Wochenende rauszukommen und was anderes zu sehen. Und das Schöne ist, dass ich jetzt Ecken im Harz entdecke, die ich anders wahrscheinlich nie gesehen hätte.
Das ist das Positive. Doch sie freut sich auch schon auf andere Zeiten.
Ich warte jetzt drauf, dass ich mich endlich wieder mit vielen Menschen treffen kann, um zusammen zu wandern, zusammen Fahrrad zu fahren oder einfach mal zusammen im Garten zu sitzen und Glühwein zu trinken. Das fehlt mir wirklich.
Das Gefühl der Vereinsamung drückt vielen auf die Stimmung, weiß auch der Göttinger Psychiater Burwin Bandelow. Doch es gäbe auch eine gute Entwicklung. Die wenigen Kontakte werden dafür häufig enger.
Viele Leute haben jetzt auch entdeckt, dass es auch Vorteile gibt, dass man, wenn man sich zum Beispiel nur in kleineren Gruppen trifft, dieser Kontakt sehr viel intensiver ist und dass man auch Menschen, mit denen man sonst nur immer ganz oberflächlich auf einer Party mal 3 Worte gewechselt hat, jetzt auch schon mal sich 3 Stunden lang mit ihnen unterhält.
Trotzdem, wer wirklich zufrieden sein will, braucht Sozialkontakte draußen, betont Zukunftsforscher Reinhardt.
Man kann ja immer so ein bisschen die Zufriedenheit in der Freizeit messen. Und da ist es natürlich, je weniger man das eigene Zuhause verlässt, desto weniger zufrieden ist die Mehrheit der Bundesbürger.
Denn egal, wie kreativ viele Menschen versuchen, in der Pandemie ihre Freizeit zu gestalten, sagt Reinhardt, eine Eigenschaft verbindet uns alle.
Also der Mensch ist schon sehr auf der Suche nach Gemeinschaft, nach Geselligkeit. Das sind menschliche Grundbedürfnisse. Und die werden sicherlich auch in Zukunft wieder verstärkt stattfinden.
Und mit diesem Beitrag über das Freizeitverhalten verabschiede ich mich jetzt ins Wochenende. Mein Name ist Ute Meier. Ich bedanke mich fürs Zuhören.